Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Am 16. September heißt es Facts in the Game. Die Banking Exchange ist zurück, fokussiert, strategisch, anders. In Frankfurt treffen sich die klügsten Köpfe der Finanzbranche, um zu diskutieren, zu challengen und Banking neu zu denken. Ob Neobanking, KI, Stablecoins oder Wallet Wars. Auf der BEX geht's nicht ums Mitreden, sondern ums Mitgestalten. Jetzt Tickets sichern unter www.banking-exchange.de und dabei sein, wenn der nächste Spielzug gemacht wird. BEX 25. Let's play! So, willkommen zurück zu Alles legal, Fintech, Recht kompakt. Wir setzen heute unsere kleine Serie fort, PSD3 PSR. Und das mit einem Thema, das in der Praxis hochsensibel, hochkomplex ist, die Kundengeldsicherung. Denn eines ist klar, wer eben mit dem Geld anderer arbeitet, trägt Verantwortung und das gerade im Krisenfall. Die neuen Regelwerke bringen dazu wichtige Änderungen. Und was genau sich ändert für Zahlungsinstitute, welche Methoden erlaubt sind, welche Risiken es zu vermeiden gilt und wie die EU den Zugang zu Treuhandkonten verbessern will. All das klären wir wieder heute mit Peter Frey, Gründungspartner bei Anderton und Experte für Zahlungsdienste und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht. Lieber Peter, ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder an meiner Seite bist. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo Dana, ich freue mich auch und auf ein neues, würde ich sagen.
Auf ein neues. Starten wir doch gleich, damit wir hier unsere 20 Minuten auch schaffen und vollkriegen haben wir, glaube ich, immer beide gar kein Problem mit, aber das will das zeitlich einhalten einigermaßen.
Genau.
So, denn Peter, lass uns doch mal grundlegend starten. Was versteht man denn eigentlich unter Kundengeldsicherung und warum ist denn dieses Thema für Zahlungsinstitute so zentral?
Ja, du hast es schon gesagt in der Intro, liebe Dana, Zahlungsinstitute arbeiten mit dem Geld anderer Leute und da ist natürlich besonders wichtig, dass dieses Geld geschützt ist und zwar geschützt gegen die Insolvenz des Zahlungsinstituts. Und da gibt es eine zentrale Norm, die in der PSD3, die eben besagt, dass Zahlungsinstitute verpflichtet sind, die Gelder, die sie für die Ausführung von Zahlungsdiensten entgegennehmen von ihren Kunden, dass sie die insolvenzsicher zu verwahren haben. Das heißt, dass wenn das Zahlungsinstitut eben pleite geht, dass dann nicht der Insolvenzverwalter kommen kann und sagen kann, schön, dass hier so viele Kundengelder liegen, die kann ich ja dazu nutzen, die Insolvenzgläubiger zu befriedigen. Nein, diese Gelder stehen oder müssen nach wie vor den Zahlungsdienstekunden zur Verfügung stehen, die müssen die zurückbekommen. Das ist eine, also diese Kundengeldsicherung ist eine der zentralsten Pflichten für Zahlungsinstitute. Warum beschränkt sich diese Pflicht auf Zahlungsinstitute und nicht andere Zahlungsdienstleister wie zum Beispiel Banken? Der Grund dafür ist, dass die Gelder, die bei Banken liegen, ja über die Einlagensicherung geschützt sind. Und eine Einlagensicherung haben wir bei den Zahlungsinstituten nicht. Und von daher ist sozusagen die fehlende Einlagensicherung durch die Pflicht zur Kundengeldsicherung kompensiert.
Und die PSD3 unterscheidet zwei Sicherungsmethoden, die Treuhandlösung und die Garantielösung. Wie funktionieren die beiden Varianten und was wird denn in der Praxis typischerweise genutzt?
Ja. Also Treuhandlösung, darunter ist zu verstehen, dass das Zahlungsinstitut verpflichtet ist, die für die Ausführung von Zahlungsdiensten entgegengenommenen Gelder auf ein Treuhandkonto zu legen. Das ist ein Konto, das auf den Namen des Zahlungsinstituts lautet und das Zahlungsinstitut bei einem Kreditinstitut führt. Dieses Konto lautet auf den Namen, aber es ist klar gekennzeichnet, dass dieses Konto ein Treuhandkonto ist, wo eben das Zahlungsinstitut als Treuhänder fungiert und die Zahlungsdienste Kunden die Treugeber sind. Das ist sozusagen, ganz grob gesagt, die Treuhandkontolösung. Und dann gibt es die Garantielösung. Die Garantielösung besagt, dass die Kundengeldsicherung dadurch vorgenommen wird, dass das Zahlungsinstitut eine Versicherung oder eine vergleichbare Garantie abschließt, über die dann die Gelder der Kunden versichert sind. Das ist sozusagen die sind die beiden Alternativen, die der Gesetzgeber zur Verfügung stellt. Und wenn du mich fragst, was ist denn in der Praxis die häufigste Methode, da ist ganz klar zu sagen, dass die Sicherung über Treuhandkonten die bevorzugte Methode der Kundengeldsicherung ist. Schlichtweg daher, weil die Versicherungs- oder Garantielösung, erstens gibt es da sehr wenig Anbieter, die überhaupt solche Garantien oder Versicherungen anbieten. Und zweitens sind diese Versicherungen bzw. Garantien sehr, sehr teuer in der Praxis. Daher ist die ganz, ganz vorherrschende Methode die Treuhandsicherung.
Aber ein echter Stolperstein war ja bisher der Zugang zu Treuhandkonten bei Banken. Was plant denn die EU, um das künftig einfacher und eben auch verlässlicher zu machen?
Ja, da sprichst du ein Kernproblem an, das bislang, also vor der Reform des § 17 ZAG, darüber sprechen wir gleich, in der Tat ein sehr, sehr großes Problem war für Zahlungsinstitute. Es haben sich immer weniger Kreditinstitute gefunden, die bereit waren, für Zahlungsinstitute überhaupt ein Treuhandkonto zu führen. Das hatte damit zu tun, dass die Führung von Treuhandkonten für Zahlungsinstitute mit immer höher werdenden geldwäscherechtlichen Anforderungen für die kontoführenden Kreditinstitute verbunden waren und die Kreditinstitute dann eben gesagt haben, nee, also die geldwäscherechtlichen Anforderungen an die Führung von Treuhandkonten, die sind mir zu hoch, die Compliance-Risiken sind mir zu hoch, dann verzichte ich doch lieber gänzlich auf dieses Produkt. So, das war sehr problematisch für die Zahlungsinstitute, weil, ich habe ja vorher gesagt, das ist eine Kernpflicht, die Kundengeldsicherung, sprich ohne Treuhandkonto kein Geschäft, keine Möglichkeit, Geschäft durchzuführen für die Zahlungsinstitute. Das hat der Gesetzgeber erkannt und adressiert dieses Problem ausdrücklich jetzt dahingehend in der PSR, wonach es eine Vorschrift gibt, die besagt, dass Banken die Führung von Konten für Zahlungsinstituten grundsätzlich akzeptieren müssen. Sie dürfen sie nur in Ausnahmefällen ablehnen, zum Beispiel, weil klar ist, dass die Bank durch die Führung des Treuhandkontos gegen geldwäscherechtliche Pflichten verstoßen würde. Oder weil zum Beispiel das Zahlungsinstitut wesentliche Vertragspflichten verletzt. Das sind aber die Ausnahmefälle. Also der Grundsatz unter der PSR wird künftig sein, Kreditinstitute, ihr seid verpflichtet, Konten für Zahlungsinstitute zu führen. Und wie gesagt, nur in Ausnahmefällen dürft ihr das ablehnen bzw. entsprechende Konten schließen. Also eine Art Kontrahierungszwang, der da eingeführt wird, ja, für Kreditinstitute. Und ein zweites Thema ist hinzugekommen. Und zwar haben Institute, Zahlungsinstitute künftig die Möglichkeit, die Kundengelder auch bei der Deutschen Bundesbank beziehungsweise einer Zentralbank eines anderen Mitgliedstaates zu hinterlegen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Deutsche Bundesbank oder die Zentralbank des anderen Mitgliedstaats diese Möglichkeit eröffnen möchte. Also der Gesetzgeber lässt es zu. Es obliegt aber der jeweiligen Zentralbank zu entscheiden, möchte ich das anbieten oder möchte ich das nicht anbieten. Das sind sozusagen die maßgeblichen Punkte, wie dieses Praxisproblem, Zahlungsinstitute kriegen keine Treuhandkunden, wie dieses etwas entschärft werden soll.
Okay, du sagst also, das ist eine weitere Neuerung ist eben diese Möglichkeit, Kundengelder auch bei den Zentralbanken zu sichern. Aber was bedeutet das denn in der Praxis? Wie realistisch ist denn diese Option zum Beispiel in Deutschland?
Also ich halte das jetzt nicht für unrealistisch, ja, dass die Bundesbank eben diese Möglichkeit eröffnet. Und praktisch sähe das letztlich so aus, dass die Zahlungsinstitute eine direkte, unmittelbare Kontobeziehung mit der Bundesbank hätten und dort ein Konto eröffnen würden. Und die Kundengelder würden dann direkt auf dieses Konto des Zahlungsinstituts bei der Bundesbank fließen. Das wäre letztlich die Konsequenz in der Praxis.
Und ein weiterer Punkt ist die Vermeidung von Konzentrationsrisiken. Also künftig sollen Institute ihre Kundengeldsicherung noch breiter aufstellen. Was steht denn dazu in der PSD3 und PSR und wie wirkt sich das dann auf die Umsetzung aus?
Ja, das ist ein Punkt, der letztlich neu im Gesetz drin steht. Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder Bankenpleiten erlebt, ja,
ja.
Was wir uns ja, sag ich mal, 10 Jahre vorher gar nicht vorstellen konnten, was ein ganz extremer Ausnahmefall war, dass eine Bank pleite geht. Dass es aber nicht ein ganz so krasser Ausnahmefall ist, haben wir, wie gesagt, in den letzten paar Jahren gesehen. Da sind ja mehrere Banken pleite gegangen. Und deshalb, weil das eben eine realistische Möglichkeit inzwischen ist, dass Banken auch, also dass auch Kreditinstitute insolvent werden, sagt eben die PSD3, liebes Zahlungsinstitut, du darfst nicht mehr alle Kundengelder bei einer Bank halten, sondern du musst mehrere Treuhandkonten bei verschiedenen Banken haben, damit du eben kein Konzentrationsrisiko auf diese eine Bank hast. Was man auch machen kann, ist verschiedene Sicherungsmethoden zu kombinieren. Also einmal die Treuhandkontolösung für einen Teil der Gelder fahren und den anderen Teil der Gelder durch eine Garantie zu unterlegen. Auch das ist möglich. Aber auf jeden Fall unterm Strich werden eben die Institute zukünftig die Pflicht haben, bei der Kundengeldsicherung entsprechende Konzentrationsrisiken durch eine dieser Maßnahmen zu vermeiden.
Und eine Frage, die dann doch auch für Unsicherheit sorgt, müssen die Gelder dann sofort auf ein Treuhandkonto oder gibt es da auch gewisse Spielräume? Was sagt denn dazu der Gesetzentwurf?
Ja, also bisher ist es ja so, eigentlich stand schon im alten Paragraph 17 ZAG drin, dass das Zahlungsinstitut die erhaltenen Kundengelder erst dann auf ein Treuhandkonto packen muss, wenn das Geld am Ende des Geschäftstages nach dem Eingang der Kundengelder immer noch beim Zahlungsinstitut sind. Das war so stand es im Gesetz früher. Die BaFin hat es aber anders gesehen, hat gesagt, nein, das Gesetz sagt auch, dass die Gelder von Anfang an insolvenzfest gehalten werden müssen von dem Zahlungsinstitut und hat dann gesagt, diese Insolvenzfestigkeit vom Anfang an bekommt ein Institut nur dann hin, wenn die Gelder von Sekunde 1 an auf einem Treuhandkonto liegen. Und daher gab es eben die Verwaltungspraxis der BaFin, dass die Kundengelder ab dem Zeitpunkt ihres Eingangs auf einem Treuhandkonto liegen mussten. Jetzt gab es ja aber zwischenzeitlich die Reform des Paragraph 17 ZAG nicht durch die PSR, sondern durch den deutschen Gesetzgeber selbst. Die Reform ist am 9.04.2025 in Kraft getreten. Und da wurde der Paragraph 17 ZAG an mehreren Stellen geändert. Zum einen wurde gesagt, es ist nicht mehr ein Treuhandkonto notwendig, sondern es reicht ein sogenanntes gesondertes Konto aus. Damit nähert sich die deutsche Fassung des 17 ZAG an den eigentlichen Wortlaut der PSD2, weil die PSD2 hat immer von einem Segregated Account gesprochen, von einem gesonderten Konto. Ein Treuhandkonto kann ein solches gesondertes Konto sein oder ist es im Regelfall. Ein gesondertes Konto muss aber nicht ein Treuhandkonto sein. Dieser Punkt ist deshalb wichtig, weil wir, wenn ein deutsches Institut Kundengeldsicherung im Ausland machen wollte, beispielsweise in Luxemburg, haben die uns immer gefragt, ja, was ist denn ein Treuhandkonto? Wir in Luxemburg kennen kein Treuhandkonto, wir kennen nur das Segregated Account. Ist das ein Treuhandkonto? Und wir haben gesagt, nee, ist kein Treuhandkonto. Problem, ja, Luxemburg kennt das aber nicht, was sollen wir jetzt machen? Dieses Problem hat der Gesetzgeber erkannt und jetzt spricht er nur noch vom gesonderten Konto statt Treuhandkonto. Wir müssten jetzt wahrscheinlich in der Zukunft immer von der gesonderten Kontolösung sprechen und nicht mehr von der Treuhandkontolösung. Das ist das eine. Dann das andere, nämlich, dass das Geld jetzt auch bei einem Konto der Bundesbank oder einer Zentralbank gesichert werden kann. Das hat der Gesetzgeber, der Deutsche, bereits jetzt eingeführt, diese Möglichkeit. Das heißt also, die PSR ein Stück weit vorgezogen. Das für die Praxis aber, oder eines der wichtigsten Punkte ist für die Praxis ist, dass der Gesetzgeber die Insolvenzfestigkeit der Gelder, die auf dem gesonderten Konto bzw. Treuhandkonto sind, dass sie die jetzt gesetzlich angeordnet hat. Das heißt, der Gesetzgeber hat jetzt selbst im Gesetz festgestellt, alle Gelder, die auf dem Treuhandkonto liegen, sind insolvenzfest. Das ist für die Praxis ein enormer Vorteil, weil nach Auffassung der BaFin bisher die Institute selbst verantwortlich waren, die Treuhandkontostruktur so aufzusetzen, dass sie insolvenzsicher ist. Und da gab es insbesondere Probleme bei der Vermischung von Geldern. Stell dir vor, ein Treuhandkonto ist untergedeckt, ja, weil beispielsweise Chargeback-Fälle eingetreten sind und dadurch eben ein Stück Geld fehlt im Hinblick auf das Geld, was allen Kunden zusteht. Und dann ist das Institut gekommen, hat diese Unterdeckung mit eigenen Mitteln ausgeglichen. Und das hat aber die Insolvenzfestigkeit dieses Treuhandkontos bisher in Zweifel gestellt. Ja, weil die Rechtsprechung an ein Treuhandkonto, an die Insolvenzfestigkeit eines Treuhandkontos sehr hohe Anforderungen gestellt hat. Und deswegen hat man da in der Praxis immer nach Lösungen gesucht, wie kriege ich es hin, dass das Treuhandkonto diesen strengen Rechtsprechungsgrundsätzen im Hinblick auf die Insolvenzfestigkeit entspricht. Und da gibt es jetzt eben ein Stück Erleichterung, weil der Gesetzgeber eben pauschal feststellt, alle Gelder, die auf dem Treuhandkonto sind, sind insolvenzsicher. Und insbesondere auch Unterdeckungsfälle können jetzt dadurch gelöst werden, dass das Institut eben eine Unterdeckung mit eigenen Mitteln ausgleicht. Das schadet der Insolvenzfestigkeit der Gelder auf dem Treuhandkonto eben nicht mehr.
Aber nochmal zur Frage, müssen die denn sofort auf ein Treuhandkonto oder gibt es da eben Spielräume noch?
Ja, genau. Jetzt bist du da nochmal richtig reingesprungen. In der Tat stellt sich die Frage, ob unter der neuen Fassung des 17 ZAG die Verwaltungspraxis der BaFin Gelder müssen sofort auf ein Treuhandkonto gelegt werden, ob die aufrechterhalten kann. Nach meinem Dafürhalten sprechen sehr gute Gründe dafür, dass diese Verwaltungspraxis nicht aufrechtzuerhalten ist. Eben deshalb, weil der Gesetzgeber die Insolvenzfestigkeit auf dem Treuhandkonto ausdrücklich angeordnet hat, bei seiner Formulierung aber geblieben ist, Gelder müssen erst einen Tag, nachdem sie, müssen erst dann auf ein Treuhandkonto gelegt werden, wenn sie bei dem Institut noch sind, am Ende des nächsten Tages, der auf ihren Eingang folgt. Von daher bin ich der Auffassung, dass der Wortlaut des Gesetzes jetzt ernst zu nehmen ist und tatsächlich erst eine Pflicht besteht, die Gelder auf ein gesondertes Konto zu legen, eben einen Tag nach dem Tag ihres Eingangs.
Dann nochmal zum Abschluss. Welche ganz praktischen Herausforderungen siehst du denn noch? Also welche praktischen Herausforderungen bleiben und wie sollten denn die Institute jetzt mit dem Thema umgehen?
Also eigentlich bin ich jetzt ganz positiv gestimmt, ja, was das Thema Treuhandkonto und die Praxistauglichkeit angeht. Ich denke, gerade die Reform des § 17 ZAG, das war ein wichtiger Schritt eben zur Verbesserung des Kundenschutzes im Zahlungsverkehr. Ja, wir haben die gesetzlich angeordnete Insolvenzfestigkeit, die nicht mehr in Zweifel gezogen werden kann durch irgendwelche Unterdeckungen, die auf dem Treuhandkonto sind und den Ausgleich dieser Unterdeckungen durch eigene Gelder des Instituts. Auf der anderen Seite sind dadurch eben auch viele Praxisprobleme für die Zahlungsinstitute entfallen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Kundengelder direkt bei der Bundesbank oder einer anderen Zentralbank eben zu sichern. Für beide Seiten werden, wie gesagt, rechtliche Unsicherheiten beseitigt. Also ich denke, dass da ein großer Schritt Richtung Verbesserung bereits getan worden ist.
Lieber Peter, ich danke dir ganz herzlich für diesen Überblick zu dem Thema, das dann doch, ich denke, auch viele Institute gerade intensiv beschäftigt. Unser Fazit, die neuen Regelungen bringen mehr Schutz, mehr Klarheit, aber eben auch neue Abläufe, neue Pflichten und neue Fragen. Lieber Peter Esbau und ich, ganz, ganz herzlichen Dank. In der nächsten Folge dreht sich dann alles um das Thema Open Banking, ja, wie sich das Zusammenspiel zwischen Banken, Drittanbietern und Nutzer durch PSD3 und PSR verändert. Also bleibt dran bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Bis zur nächsten Woche.